HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Am Tisch mit Edna Broke, Judaistin, langjährige Leiterin der Begegnungsstätte Alte Synagoge in Essen, Großnichte Hannah Arendts, Gastgeber ist Konrad Ley. Frau Broke, Sie sind in Jerusalem geboren und aufgewachsen, haben den Militärdienst in der israelischen Armee absolviert, dann in Jerusalem Politikwissenschaft, Anglistik und Judaistik studiert, später dann in Regensburg. Hatten Sie da Bedenken, ins Land der Täter zurückzukehren, dem Ihre Großeltern zuvor entkommen waren?
Das war noch viel seltsamer. Ich wollte eigentlich, ob einer angeblichen oder wirklichen Sprachbegabung, in die Schweiz, in die Übersetzerschule, die es damals nur in der Schweiz gab. Und meine Mutter war der Meinung, mit meinen neugierigen Interessen an allen möglichen Sprachen und Ländern würde ich nicht nach Hause zurückkommen. Ich soll erstmal in Jerusalem studieren. Gut. Und am ersten Tag meines Studiums in Jerusalem habe ich einen jungen Mann aus Deutschland kennengelernt, der mich später dann nach Europa, das heißt nach Deutschland, exportiert hat, was nicht verabredet war.
Und mit ihm zusammen sind Sie dann nach Regensburg gegangen?
Wir sind erst für 2 Semester nach Wien, weil er hat Judaistik in Wien studiert. In Deutschland gab es damals noch keine Judaistik. Und nach 2 Semestern Regensburg.
Und seit etwa 68, 69 sind Sie in Deutschland. Israel ist ja das Land Ihrer Kindheit, Ihrer Jugend. Ist es nach wie vor Ihr Zuhause?
Wenn man sein Leben über so viele Jahre aufgeteilt hat, über 2 Orte, ist man, ich sage immer, nicht zwischen 2 Welten, sondern in 2 Welten. Aber wenn man in 2 Welten ist, ist natürlich emotional eine prioritär. Und insofern ist Israel wirklich der Ort, an dem meine gesamte Familie, meine Freunde, meine Erinnerung, alles verbunden ist. Hier bin ich mehr über Ratio als analytischer und chronistischer Mensch dabei.
Ja, Frau Broke, Sie studierten dann in Deutschland, waren Lehrbeauftragte an der Ruhr-Universität in Bochum, dann von 1988 bis 2011 Leiterin der Begegnungsstätte Alte Synagoge in Essen. Für die Verdienste um den jüdisch-christlichen Dialog haben Sie die Ehrendoktorwürde der Hochschule Neuendettelsau sowie der Ruhr-Universität Bochum erhalten. Ebenso haben Sie erhalten die Buber-Rosenzweig-Medaille und den Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen. Aber wir wollen noch einen Augenblick in Ihre Jugend zurückkehren. Sie waren 12 Jahre alt, als Sie Ihre Großtante Hannah Arendt kennenlernten. Welchen Eindruck machte denn da die Tante aus New York auf Sie als junges Mädchen?
Alle Ihre Fragen weisen mich auf witzige Situationen in meinem Leben hin. Bei uns in der Familie hieß Hannah Arendt, die Cousine meines Vaters, die große Hannah. Denn die Hannah Arendt hat meine Eltern im April 1925 zusammengebracht. Da waren das junge Schüler im Abstand von 1 Jahr altersmäßig. Und die sind ihr Leben lang zusammengeblieben. Sozusagen die Hannah war nicht jetzt die bewusste Verkupplerin, aber durch sie haben sich eben meine Eltern dann kennengelernt. Und sie waren zu dritt auch in einem sehr engen intellektuellen Austausch. Und als meine Eltern in Israel Januar 35 ankamen und 2 Jahre später meine Schwester geboren wurde, haben sie ihr den Namen Hannah gegeben und genauso geschrieben, so dass man ihn von rechts nach links und von links nach rechts schreiben kann. Und dann wurde natürlich meine Schwester die kleine Hannah, um sie von der großen Hannah zu unterscheiden. Das betraf dieses Klein und Groß nicht Inhalte, sondern rein formal die Ältere und die Jüngere. Und als ich mit 12 zum Flughafen fahren durfte, es war spät abends und ich durfte mitfahren, um die Hannah Arendt abzuholen, die meine Mutter eingeladen hatte zu einer Griechenlandreise. Und sie kamen zusammen nach Israel, also meine Mutter zurück und die Hannah zu Besuch, war ich so neugierig auf die große Hannah, und stellte mir mit meinen 12 Jahren unter der großen Hannah einen ganz großen Menschen vor. Und dann kam eine zierliche, ganz normale Frau an. Diese Diskrepanz in den Wörtern habe ich dann sehr schnell aufgefüllt durch eine andere Bezeichnung von groß. Sie war zwar nicht sehr groß im Physischen, aber sehr groß in jeder anderen Hinsicht.
Wie haben Sie sich denn mit ihr unterhalten? Hannah Arendt sprach, wenn ich recht informiert bin, ja nur wenig Hebräisch. Haben Sie sich
so gut wie nicht.
Haben Sie sich auf Deutsch, auf Englisch unterhalten? Wie war das denn?
Naja, mit 12 hatte ich noch kein Englisch in der Schule, aber meine Großmutter mütterlicherseits, die hat es geschafft, mit meinem Großvater von Deutschland nach Israel zu kommen, mit dem allerletzten Schiff, was Triest verlassen hat, und war 62, als sie ins Land kam, viel zu alt, um so eine völlig andere Sprache zu lernen.
Mit 62 Jahren kam sie nach Israel.
Ja. In dem Alter kann man nicht mehr eine so völlig andere Sprache, die keine Ähnlichkeiten hat, lernen. Und sie lebte bei uns, weil meine Großeltern natürlich weder eine Rente noch irgendetwas bekamen und zu alt waren, um in irgendeiner Form berufstätig zu werden. Und so mussten meine Eltern für die Eltern meiner Mutter sorgen. Als mein Großvater starb, ist dann die Großmutter zu uns in die Wohnung gezogen. Und dann ergab sich automatisch so eine Mischmaschsprache, die nichts Ganzes und nichts Halbes war, damit alle, die in der Familie wohnen, irgendwo kommunikationsmäßig miteinander zusammenkamen. Und jetzt muss ich diese Sprachbegabung nochmal bemühen. Deswegen fiel es mir relativ leicht, aufzuschnappen, was meine Mutter mit meiner Großmutter sprach, so dass ich sogar in der 3. Klasse mir die Zeitung meiner Großmutter, eine deutschsprachige israelische Zeitung, immer nur auf Toilette mitgenommen habe, dass keiner erfährt, und habe versucht, diese Buchstaben zu lernen und so ein bisschen zu lesen. Aber das war nur meine natürliche Neugier.
Ihre Mutter hat sich später gewundert, warum sie so plötzlich Deutsch können.
Ja, vor allem, dass ich auch irgendwas schreiben konnte. Wenn meine Großmutter zu Cousinen meiner Mutter in den Kibbutz fuhr, habe ich ihr ein Kärtchen ganz nach akustischen Vorgaben, Buchstaben gemalt, aber meine Großmutter hat genau verstanden, was ich ihr geschrieben habe. Also soweit.
Frau Broke, Sie standen dann 20 Jahre lang in einem sehr engen Kontakt mit Hannah Arendt bis zu deren Tod im Jahr 1975. Hannah Arendt schrieb ja damals über Rachel Varnhagen, sie sei Jüdin und Paria geblieben. Und Sie, Frau Broke, haben dazu bemerkt, das treffe ja auch auf Hannah Arendt selbst zu. Inwiefern ist denn die New Yorker Tante Paria geblieben?
Sie war durch und durch bewusste Jüdin. Und bis ihr zweiter Mann in ihr Leben getreten ist, hat sie auch vorwiegend für jüdische Organisationen gearbeitet. Sie hat jahrelang für die zionistische Organisation, für jüdische Jugendorganisationen gearbeitet. Ihr zweiter Mann war ein Nichtjude aus dem Wedding in Berlin, ein überzeugter religiöser Kommunist zu der damaligen Zeit. Und er hat sie auf ganz andere Wege oder Wege gebracht und geführt. Und dadurch wurde sie in vielen innerjüdischen Dingen sehr kritisch und zuweilen auch schwer für uns nachzuvollziehen. Und ich glaube, dieser sehr tiefe Wechsel hat dann also auch zu ihrem anderen Weg geführt.
Jüdin und Paria zu sein, hat Hannah Arendt da an Sie ein bestimmtes Erbe weitergegeben, dem Sie sich verpflichtet fühlen?
Das kann ich nur aus der Rückschau sagen. Also das ist nie bewusst gewesen, sicherlich nicht beabsichtigt oder gewollt. Aber in der Rückschau, wenn ich heute zurückschaue, denke ich, da ist schon was dran.
Das war schon so.
Ja, ich kann nur sagen, es ist ein sehr steiniger Weg. Ich würde ihn niemandem empfehlen. Aber er verlangt sehr viel Kraft und sehr viel Entschiedenheit, sich nicht zu verlieren in den Verästelungen, die die Umwelt einem versucht einzureden. Speziell hier in Europa in der Nach-Shoah-Zeit war es sehr, sehr schwer, als bewusster Jude seinen eigenen Weg zu gehen und nicht mit allen zu einem Klakör zu werden, so rum oder so rum. Man macht sich da auch viele Feinde.
Ja, aber Sie sind diesen Weg gegangen und
ja, bewusst. Und da habe ich auch oft mit Hannah offen über bestimmte Dinge gesprochen und natürlich nach ihrem Tod nur in meiner Fantasie so die Frage gestellt für mich, was würde die Hanna sagen zum Zusammenbruch der Sowjetunion? Sie hat ja die DDR weder gekannt, noch sich politisch dazu geäußert und trotzdem eine klare Meinung gehabt.
Ja, sie hatte einen Spartakisten als zweiten Mann, den Heinrich Blücher. Insofern hatte sie da sicher eine Meinung dazu.
Eine ganz andere als er. Das ist ein anderes Kapitel.
Wir waren in der frühen Zeit, als Sie noch Jugendlichen waren, wir gehen mal weiter ins Jahr 61, damals Eichmann-Prozess in Jerusalem. Und Ihre Großtante Hannah Arendt hat Sie da hin und wieder eingeladen, doch nach Jerusalem zu kommen und ins Gericht zu gehen. Wie wirkte das auf Sie als Jugendliche? Sie haben damals Abitur gemacht, 17, 18 Jahre alt. Wie wirkte das auf Sie, diese Szenerie vor Gericht?
Es war ja kein Gerichtssaal. Es war so ein Versammlungsraum, wie in einer Volkshochschule würden wir sagen, ein großer Saal, der extra umfunktioniert wurde für so ein Gericht. Das Schöne war, dass die Hanna sich immer aufgeregt hat darüber, dass ich mich mehr für die Simultanübersetzung interessiert habe, als für die so wichtigen Inhalte. Mein Kopf war bei den Abitursprüfungen. Bei uns sind nur 12 Jahre und ich habe Abitur mit weniger als 17 machen können. Und das war eine Welt, die der Hanna sehr fremd war. Die Neugier auf solche Übersetzungen in 8 verschiedene Sprachen war einfach ein Faszinosum für mich. Zusätzlich zu der Tatsache, dass ganz viele Menschen aus aller Welt, vor allem Juden, da waren, die auch vor Gericht bezeugt haben. Ob es zum Gericht gehörte oder nicht, sei eine intellektuelle Frage, die daneben ist. Also für mich war das eigentlich weniger ein historisches Ereignis, was es natürlich gewesen ist, sondern eins, was mich in einen Quantensprung versetzt hat in Kontexte, die in meiner Schulzeit ganz anders behandelt wurde. Zu meiner Schulzeit wurde zum Beispiel von unserem Hebräischlehrer, von unserem Geschichtslehrer, von unserer Literaturlehrerin und so weiter, wurde über Shoah ohne Ende geredet und wir Schüler konnten es einfach nicht mehr hören. Ich weiß, dass die offizielle Version von vielen Israelis ist, Ben-Gurion wollte, dass unsere Generation endlich darüber hört. Für meine Schule und für meine Schulzeit trifft das nicht zu. Wir waren übersättigt mit diesen Erzählungen. Und insofern war dieses Ereignis neben den simultanen Übersetzungen natürlich schon hochinteressant, von anderen Leuten ganz andere Geschichten zu hören.
Und da gab es Simultanübersetzungen in 8 Sprachen, sagten Sie. Die Welt schaute nach Jerusalem, die Welt kam in Jerusalem zusammen. Und was sah sie da? Da sitzen 3 deutschsprachige Richter und sprechen mit dem Angeklagten Eichmann zum Teil auf Deutsch. Das ist doch eine merkwürdige Szenerie.
Die haben sich bemüht, diesen Teil so klein wie nötig zu halten, als sie merkten, dass über die Übersetzung bei ihm die Frage nicht richtig ankam. Der Hauptankläger ist ein polnischer Jude, aber der konnte auch gut Deutsch. Also der hat auch verstanden in der Sprache. Aber es musste natürlich auf Hebräisch stattfinden.
Hannah Arendt hat ja ziemlich schnell gesagt, dieser Eichmann, das ist doch ein Hanswurst. Eine ungeheure Einfältigkeit und wirklich wenig bedeutsame Person. Welchen Eindruck machte Eichmann auf Sie damals?
Also den Eichmann habe ich viel weniger zur Kenntnis genommen als den deutschen Kölner Anwalt Servatius, der mit einer Bestimmtheit, aber auch mit einer Grandezza, das war eine seltsame Mischung für mich, mit einer Bestimmtheit und Grandezza diesen Mann verteidigt hat. Erst später erfuhr ich, dass die israelische Regierung ihm das Honorar bezahlt hat, weil keiner einen Verteidiger für Eichmann zur Verfügung stellen wollte. Also Israel war wichtig, einen aus der Heimat von Eichmann nach Israel zu bringen und ihn auch zu bezahlen, damit er diese Aufgabe übernimmt.
Ja, Servatius ist ja, glaube ich, dann später beim Auschwitz-Prozess in Frankfurt auch wieder aufgetreten.
Wenn das ist richtig. Das ist richtig.
Hannah Arendt hat ja dann 1,5 Jahre nach dem Prozess 5 Artikel im New Yorker veröffentlicht. Daraus wurde später das Buch Eichmann in Jerusalem. Man fragt sich, warum diese Verspätung von 1,5 Jahren?
Das kann ich nur mit einer Vermutung beantworten. Erstens hat sie sehr viele Texte zusätzlich zu dem, was sie lesen musste als Prozessunterlagen. Zum Beispiel, es gab einen niederländischen Nazi, der viele von den deutschen Nazis in Argentinien und Südamerika interviewt hat, die sogenannten Sassen-Papiere. Die hat sie sehr intensiv gelesen und hat sie vielleicht sehr anders gelesen als zum Beispiel eine Bettina Stangnet, eine heutige Philosophin hier in Deutschland, die meiner Meinung nach den Kern der Sache nicht an sich ranlässt, aus welchen, ich kenne die Frau nicht, aber ich habe sie gelesen, aus welchen Gründen auch immer. Hanna hat sich rational und emotional mit diesen Aspekten befasst und ihr zweiter Mann hat versucht, sie daran zu hindern, da wirklich etwas zu publizieren. Und sie musste bei sich selber Klarheit kriegen, was denke ich wirklich, was ist für mich die unterste Zeile nach dieser Erfahrung und was habe ich in Jerusalem auch emotional erlebt. Und so ein Prozess braucht seine Zeit. Ist aber meine Interpretation, das habe ich nicht von ihr gehört.
Ja. Sie wurde ja dann ziemlich schnell angefeindet, ja, aufgrund dieser These von der Banalität des Bösen. Wie war die Reaktion in Ihrer Familie?
Sehr durchwachsen. Zum einen haben meine Eltern lange Diskussionen mit ihr geführt, bei denen ich als Zaungast dabei war, zu dem Thema, wie kannst du zum Beispiel in der englischen Version über den damaligen Rabbiner, der in Berlin versucht hat, die jüdische Gemeinde zu vertreten, schreiben in der englischen Version »The Führer of the Jews«. Das ist ja eine klare, abschätzige Bemerkung. Dergleichen sprachlichen Fehlgriffe haben oft in unserer Familie eine Rolle gespielt. Das hat sie auch eingesehen. Und das Schöne dabei ist, dass ich im Besitz ihres Buches bin. Als sie starb, 75, hat die Testamentsvollstreckerin gesagt, jeder von euch, Freunden, Verwandten, nehmt irgendwas aus der Wohnung als persönliche Erinnerung. Ich habe das Buch Eichmann in Jerusalem genommen, die englische Originalversion, mit ihren handschriftlichen Korrekturen im Vorfeld der zweiten Ausgabe. Und da sieht man schon, wie sich die Dinge bei ihr verändert haben. Und es gibt eine deutsche Wissenschaftlerin, die in Amerika an der Vanderbilt University gearbeitet hat, die die beiden englischen Versionen und die beiden deutschen Versionen miteinander verglichen hat. Wenn man das hört, das erleuchtet einem die Augen, was sie mit der Banalität vom Bösen gemeint haben dürfte. Und die Kritik hat sie leider sehr stark von sehr vielen Juden entgegengehalten bekommen. Viele, die vielleicht nicht wirklich auf dem intellektuellen Niveau waren, sondern sehr emotional reagiert haben. Aber auch Deutsche haben, Nicht-Juden, zum Teil sehr kritisch reagiert. Und ich glaube, das sind auch nur meine Wahrnehmungen, dass sie diese Reaktion nicht vermutet hat und diese Heftigkeit der Reaktion ihr vielleicht doch das Leben verkürzt haben.
Viele Freunde sind ja dann eher auf Abstand gegangen. Ich erinnere mich an den Film von Margarete von Drotta, ja, wo ja doch sehr deutlich herauskam, wie sehr Hannah Arendt dann unter dieser Einsamkeit doch leiden musste.
Ja, hat sie.
Haben Sie auch so von ihr erfahren, ja?
Absolut. Also aus der jüdischen Welt hat sie sehr, sehr viel Kritik, auch von Gershom Scholem, der ihr am Ende einen langen Brief geschrieben hat und ihr vorschlug, sie könnten sich doch in der Schweiz treffen, wo sie regelmäßig war. Er auch. Auf diesen Brief hat sie nicht mal mehr geantwortet. Das zeigt, wie tief sie gekränkt war durch die Reaktion auch zum Beispiel von Scholem.
Im Jahr 1963, mitten zur Hochzeit dieser Kontroverse, ist dann Hannah Arendt für einige Tage nach Israel gekommen. Inkognito, das muss man sich mal vorstellen. Und Sie, Frau Broke, haben Sie am Flughafen abgeholt?
Ich war gerade fertig mit dem Militärdienst. Und habe sie abgeholt und ihr Ziel war, zu versuchen, so viel wie möglich ehemalige Freunde aufzusuchen, um zu klären, sind sie noch Freunde. Und so habe ich sie da eine Woche im Land rumgefahren, von einem zum anderen. Und wenn sie rauskam aus dem Haus desjenigen, den sie besucht hat, war mir sofort klar, hat oder hat nicht geklappt. Es war sehr traurig mitzuerleben, dass viele auch ein Gespräch mit ihr verweigert haben. Ja, so war das.
Frau Brucke, bevor wir uns dieser Kontroverse, was dieses Banalität des Bösen jetzt bedeutet, bevor wir uns dem näher zuwenden, schlage ich vor, dass wir etwas Musik hören. Und was haben Sie sich als erstes Musikstück gewünscht?
Ein Lied von, wie Sie gefragt haben, von zu Hause mit Arik Einstein, Ruach Stav, Herbstwind.
Herbstwind von Arik Einstein.
אל תתבייש, היה עצוב, אל תצטער, אם תצטער. זאת היא עונה כזאת חבור, זה רק הסתר וזה עובר. לך ערירי בליל העיר, הבית לרום, חפש כוכב, מותר מותר גם לצעיר. להיות טיפה זקן בסתר, זה הסתר עם הענה ועם הרוח המייבר, ואם אתה סתם ציניקן, בכל זאת זה צובט בלב.
Sie hörten das Lied Herbstwind von dem israelischen Sänger Arik Einstein. Im Doppelkopf auf HR2 Kultur ist heute die Judaistin und Großnichte Hannah Arendts Edna Broke zu Gast. Die Fragen stellt Konrad Ley. Frau Broke, die Banalität des Bösen. Warum haben sich darüber eigentlich so viele Leute aufgeregt? Anders gefragt, die Vorstellung, Eichmann sei ein Monster gewesen, hat aus unterschiedlichen Gründen sowohl in Israel als auch in Deutschland vielen in ihr Weltbild gepasst. Warum?
Weil die Ereignisse der geplanten Ermordung einer bestimmten Gruppe, nur weil sie dem jüdischen Volk angehört, ist ein Phänomen, was in der Form erstmalig war. Und das konnte man eigentlich in der damaligen Zeit nur interpretieren, als, weil es einzigartig war, als was extrem Böses. Und wer so etwas durchgeführt hat oder dabei geholfen hat, es durchzuführen, müsste nach diesem Weltbild eine Bestie, ein Monster, irgendeine schreckliche Gestalt sein. Und insofern verstehe ich, dass die Erwartung gewesen ist, die Hannah auch hatte, dass da jemand sitzt, der aus dem die bösen Absichten sozusagen automatisch erkennbar seien. Und eine ihrer großen Überraschungen war, als sie dann im Prozess war, dass dieser Mann völlig belanglos war. Er hat natürlich was Schlimmes getan, indem er in dem großen Apparat eine zentrale Rolle gespielt hat mit den Bahnen und so weiter. Er hat das Protokoll in der Wannsee-Konferenz geführt. Aber das sind alles keine Tötungsdelikte. Und das konnte ihm das Gericht auch nicht nachweisen. Er hat nicht einen einzigen Menschen persönlich umgebracht. Und diese Situation, dass man juristisch und gedanklich das Phänomen der Shoah nicht packen kann, man kann es nicht wirklich verstehen, das hat die Menschen umgetrieben. Und sie meinten, mit dem Begriff die Banalität des Bösen würde Hannah behaupten, Eichmann sei banal. Aber genau das war nicht ihr Punkt. Ich glaube, bis heute ist es sehr vielen Menschen, auch der jüngeren Generation, nicht nachvollziehbar, was sie gemeint hat.
Interessant fand ich das auch in Deutschland, diese Vorstellung. Es gab da während des Nationalsozialismus da ganz oben, an der Nazispitze gab es einige Monster und das andere waren alles nur Mitläufer, das waren juristisch ausgesprochen Gehilfen. Auch dies in Deutschland hat es ja lange, lange Zeit die Rechtsprechung auch beeinflusst. Der Bundesgerichtshof hat 50, 60 Jahre lang immer nur von Beihilfe gesprochen, Beihilfe, die dann natürlich sehr sehr bald verjährt war, sodass sie alle freikamen und überhaupt nicht mehr verurteilt wurden. Es hätte Möglichkeiten gegeben, wie wir von Fritz Bauer wissen, das anders einzuordnen. Nur, wie wir auch wissen, Fritz Bauer ist eine Minderheit geblieben, konnte sich gegen den BGH nicht durchsetzen. Also es gab auf beiden Seiten, sowohl in Israel als auch in Deutschland, aus ganz unterschiedlichen Gründen, gab es Leute, die da unbedingt ein Monster sehen mussten. Was ich auch noch interessant fand, das war die Meinung von Dan Diener dazu, der ja sagte, naja, das kann ja schon sein, dass der Eichmann in Jerusalem während des Prozesses gar nicht wie ein Monster schien, sondern eher wie ein Bürokratenmensch. Aber in Budapest damals, als er die Juden verfolgt hat, gegenüber den Opfern, da war er allerdings sehr bösartig und, ob man nun Monster sagt oder nicht, jedenfalls nicht einfach nur ein banaler Schreibtischtyp.
Das kann schon so gewesen sein. Ich bin in Budapest nicht gewesen. Das kann so gewesen sein. Trotzdem hat Hanna nicht gemeint, dass dieser individuelle Mensch ein Monster war, sondern monströs war aus ihrer Sicht diese totalitäre Herrschaftsform, die sie in der Sowjetunion genauso gesehen hat. Und die Verbrechen, die in der Sowjetunion geschehen sind, sind zwar anders gelagert, das ist richtig, aber in der juristischen Beurteilung, allemal in der politologischen Beurteilung, nicht minder schlimm. Und die Tatsache, dass es über die Verbrechen der Sowjetunion längst nicht eine solche Empörung gab wie über die Verbrechen der Nationalsozialisten, hat die Hanna schon 1951 dazu geführt, das Buch Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft zu veröffentlichen. Also 1951 ist es auf Englisch erschienen, 1955 auf Deutsch. Und das Erstaunliche für mich ist heute, dass dieses Buch, was in den USA normalerweise 30 Exemplare pro Jahr im Schnitt vom Verlag verkauft werden, seit der Trump-Wahl 600-fach im Monat verkauft wird, Angabe des Verlages. Das heißt, in Amerika verwechselt man die Frage totalitäre Herrschaft mit veränderten Bedingungen. Und egal, wie man Herrn Trump einschätzt, von einem totalitären System zu sprechen und dafür eben Arendts Buch über den Totalitarismus zu missbrauchen, ist eine Aussage über unsere heutige Zeit aus meiner Sicht und nicht über das, was historisch war.
Ich würde gerne nochmal zu dieser Banalität des Bösen zurückgehen, weil diese These ja auch eine bestimmte Hoffnung ausdrückt. Hannah Arendt hat ja in ihren Briefen damals an ihre Freundin Mary McCarthy ganz euphorisch davon gesprochen. Gemeint ist offenbar, wenn das Böse nicht so absolut ist, sondern von einzelnen Menschen abhängt, dann drückt das ja auch ein Stück Hoffnung aus. Man kann sich auch anders verhalten. Auch das könnte man ja da rein interpretieren.
Das zum einen gewiss und der Trost, dass die Zeiten sich ändern. Das sind die beiden Elemente, die für meine Wahrnehmung dieses Diktum viel zukunftsorientierter erscheinen lässt, als wie es die Reaktionen vordergründig sind.
Also steckt noch ein bisschen mehr drin. Bei dem Thema Hoffnung muss ich auch sofort denken an die alte Synagoge in Essen. Da steht ein Klavier. Und dieses Klavier, darauf bin ich gestoßen, als ich mal beim Radiomuseum von Breslau war. Da wurde nämlich eine Pianistin namens Anna Rothenberg gebeten, ein Klavierkonzert zu halten. Und es stellte sich raus, Anna Rothenberg war eine jüdische Überlebende, die in der Nähe von Breslau damals in der Nachkriegszeit gelebt hat. Ihr Sohn ist dann später nach Israel ausgewandert und hat ihr Klavier mitgenommen. Und Anna Rothenberg hat damals überlebt, weil sie in einem sogenannten kriegswichtigen Betrieb untergekommen war, den Berthold Beitz geleitet hatte. Berthold Beitz hatte Hunderten von Juden das Leben gerettet. Er ist als einer der Gerechten unter den Völkern in Yad Vashem aufgenommen worden.
Mit seiner Frau zusammen.
Mit seiner Frau zusammen. Und über diesen Umweg von Bertolt Beitz ist nun also das Klavier in der alten Synagoge in Essen. Für mich drückt das Klavier, auch wenn es schon alt sein mag, auch immer ein Stück Hoffnung aus. Man kann sich auch anders verhalten.
Gut, das ist Ihre Wahrnehmung von diesem Klavier, das ich sehe es etwas anders, aber das ist okay.
Ja, wir hören wieder einige Takte Musik. Und als zweites haben Sie sich ausgesucht Jan Gabarek. Und zwar ein indianisches Stück. Wie kommen Sie darauf?
Die Musik von Gabarek, die habe ich in Essen mehrfach auf Zollverein gehört und danach wirklich durch CDs und sonstige Möglichkeiten sehr lieb gewonnen. Das ist eine Art, die mich persönlich sehr angerührt hat.
Jan Gabarek, Vici Tai To. Sie hörten Jan Gabarek mit dem Stück Vici Tai To. Die Judaistin Edna Broke ist heute Gast im Doppelkopf auf HR2 Kultur, Gastgeber Konrad Ley. Frau Broke, Sie waren von 1988 bis 2011 Leiterin der kommunalen Begegnungsstätte Alte Synagoge Essen. Und es war eine Zeit, in der es durchaus auch zum Streit kam um die Rolle der alten Synagoge. Sollte das nun eine Gedenkstätte sein oder eine Begegnungsstätte oder was denn eigentlich? Und in der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung WAZ konnte man nachlesen, sie hätten die Reduzierung des Jüdischseins auf die Opferrolle in der NS-Zeit irgendwann als unerträglich empfunden. Was schlugen Sie stattdessen vor?
Die Idee war, diese ehemalige Synagoge, die ja nur eine ganz kurze Zeit als Synagoge diente, zu einem städtischen Haus jüdischer Kultur zu machen, weil man in der Regel das Judentum sehr einseitig wahrnimmt. Die Bilder, die sofort in den Kopf kommen, sind alte Männer mit schwarzen Mänteln, Schläfenlocken und Bärten. Und das ist die Minderheit im jüdischen Volk. Die gibt es, aber sie sind mit Sicherheit nicht die Mehrheit. Und mit denen fühle ich mich nicht so wirklich verbunden. Und ich spreche immer gern von Judentümern. Und seit der Aufklärung, seit der jüdischen Aufklärung, hat es unterschiedliche Wege im Judentum gegeben, wie man jüdische Identität versteht und lebt. Und diese verschiedenen Formen einfach zu präsentieren und nicht im christlichen Sinne Religion darzustellen mit den Feiertagen und Gebeten und so weiter, sondern als ein Way of Life. Und der zum Teil ziemlich witzig ist und ziemlich mischug ist und einfach sehr lebendig ist und total verschieden. Da gibt es nicht eine Vorgabe. Und diese Vielfalt, einfach den Bürgern in Essen und wer nach Essen kommt, dort sichtbar werden zu lassen. Und deswegen haben wir sowohl das Gebäude verändert, was ja, nachdem es aufhörte, Synagoge zu sein, 38, bis jetzt, bis 2011, bis 2010 zur Eröffnung als Haus jüdischer Kultur, sehr unterschiedliche Gestalten angenommen hatte und eine ganz neue Dauerausstellung, die nicht nur interaktiv ist, sondern die Leute zum Schmunzeln bringt. Und wenn sie ins Haus kommen und mit einem Lächeln rausgehen, dann war es das. Das war das Ziel.
Verstehe. Ja, Frau Broke, in Ihrer Zeit damals als Leiterin der alten Synagoge war einer der Streitpunkte auch der explizite Antisemitismus von Muslimen. Sie waren ja eine der ersten, die darauf hinwiesen. Was war eigentlich das? Warum war das eigentlich ein Tabuthema?
Weil man hier in der Bundesrepublik oder überhaupt im Westen, ich glaube, man versteht nicht, dass der Islam nicht im christlichen Sinne eine Religion ist, sondern das ist eine politische Kraft. Und diese politische Kraft, so wie früher das anfängliche Christentum, von einer politischen Herrschaft ausgeht. Dass die Menschen dann mit Glaubenssätzen und mit Tröstungen und solchen Dingen bedient werden, ist nicht neu. Aber genau wie der Kommunismus, der ist ja auch eine Religion. Keine Gottreligion, aber eine Religion. Und in dem Moment, wo Tröstungen und Glauben die Menschen erfassen, übersehen sie die wirkliche Tendenz und den Impuls dieser politischen Bewegung. In einem Fall Kommunismus, im anderen Fall Islam und das frühe Christentum war nicht grundlegend anders. Und das wurde hier nicht gesehen. Man hat gemeint, und bis heute ist das das herrschende Bild, der Islam, seine Religion mit Theologie und so weiter, ist er ja auch. Er hat ja auch eine Theologie. Aber darauf kommt es nicht an, sondern auf die totalitären Ziele des Islam als politische Gruppe. Wie sie dann den muslimischen Gläubigen verkauft wird, ist nicht mehr mein Thema. Und das wurde in Essen nicht nur verneint, sondern es ist mir nicht gelungen, meinen Vorgesetzten und meinen anderen Bekannten dort diese Sicht nahezubringen. Ich kann jedem nur empfehlen, einen wunderbaren Beitrag von Yehuda Bauer, ein überlebender Shoah-Forscher, 2003 in der Zeit einen Artikel über den neuen Totalitarismus geschrieben zu haben, der Grüne, jetzt sind nicht die Grünen in Deutschland gemeint, sondern Grün ist die Farbe des Islam. Und davor stehen wir, und als Barack Obama 2009 in Kairo seine berühmte Rede hielt und damit den gesamten islamisch-arabischen Nahen Osten in Brand gesetzt hat und es bis zum Schluss, glaube ich, nicht verstanden hat, wurde hier von einem arabischen Frühling geredet. Und ich sagte, ihr meint die arabische Eiszeit. Und da wurde ich für bekloppt erklärt.
Frau Brucke, Sie waren auch lange Zeit Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Juden und Christen beim Deutschen Evangelischen Kirchentag, auch Mitglied im Gesprächskreis Christenjuden beim Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Da geht es immer wieder um die Versöhnung der Religionsgemeinschaften. Eine der Schwierigkeiten ist dabei sicher, dass Judentum mehr ist als eine Religionsgemeinschaft. Wie sehen Sie das?
Das ist der Punkt, die Asymmetrie. Es sprechen zwei Gruppen miteinander. Die eine Gruppe ist eine Gruppe, was sie verbindet, dass sie etwas glaubt. Die andere Gruppe, darunter gibt es auch welche, die was glauben, aber sie sind sehr viel mehr als das. Sie gehören zum jüdischen Volk. Und meine Identität als Jüdin besteht sowohl aus meiner Zugehörigkeit zum jüdischen Volk und meiner Zugehörigkeit zu dem, was man jüdische Glaubensgemeinschaft oder so bezeichnet. Und diese doppelte Existenz ist eigentlich das, was in der Neuzeit die Multikulturellen versuchen auszugleichen. Nur das geht nicht. Der gemeinsame Klebstoff, der so eine Gruppe von Menschen zusammenhält, das ist das Judentum, egal wie ich es definiere. Ja, wir sind zwar auch in einer großen Krise, aber wir sind etwas anderes. Amos Funkenstein sagt, eine Existenzform sui generis. Und deswegen ist der Dialog zwischen Christen und Juden intellektuell hochinteressant. Und da bin ich sofort dabei. Aber im echten Leben.
In diesen Dialoggesprächen taucht ja auch immer wieder die Sehnsucht nach einer christlich-jüdischen Symbiose auf. Was halten Sie davon? Ist das Versöhnungskitsch?
Ja. Also ich glaube nicht, dass sowas machbar ist, genauso wie diese glasigen Augen, wenn das Wort Frieden fällt. Das sind Dinge, das echte Leben ist nun mal komplizierter. Einen Weltfrieden oder all diese Vokabeln. Wenn, dann geht es ums Verstehen. Und da hat Hannah recht. Sie hat ja eins ihrer Bücher, heißt ja auch so, ich will verstehen. Es geht nicht darum, Recht zu haben, sondern es geht darum, zu verstehen. Was sind die Prozesse, die mich und meinen Gesprächspartner oder meine Gruppe und eine andere Gruppe leiten, dass sie so und nicht anders leben, reden, handeln, denken. Und wenn ich dies vielleicht irgendwann mal verstanden habe und meine Gesprächspartner auch, dann kommen wir anders zusammen, als wie es bisher läuft.
Dazu für so ein Verstehen müssen aber zunächst die Unterschiedlichkeiten festgestellt werden. Anschließend könnte man sich über die Unterschiede unterhalten, aber erst in der Anerkennung dieser Differenz kann man dann wieder zueinander kommen. In der Festschrift zu ihrem 60. Geburtstag, herausgegeben von Ekkehard Stegemann und Klaus Wengst, habe ich gelesen: In der Vergangenheit haben die Auseinandersetzungen um religiöse Lehren so viel Misstrauen und Gewalt nach sich gezogen. Heute bedürfen sie des Kontexts einer Hoffnung. Diese Hoffnung wird eine solche des zweiten Mutes sein, welche um die Störanfälligkeit des christlich-jüdischen Verhältnisses weiß. Sehen Sie, Frau Boke, Anlass für einen solchen zweiten Mut?
Im Moment muss ich leider enttäuschen. Die habe ich gesehen. In vielen Jahren, sowohl im Kirchentag als auch beim Zentralkomitee der Katholiken, als auf unserer Seite noch wirklich Juden teilgenommen haben, die ganz verbunden mit dem Judentum war. Heute beteiligen sich von unserer Seite vorwiegend Leute, die noch vorgestern Christen waren und aus welchen Gründen auch immer zum Judentum übergetreten sind, die aber nicht einen jüdischen Kontext leben und in ihm groß geworden sind. Und insofern ist ein christlich-jüdisches Gespräch heute, was unsere Seite, unsere jüdische Seite betrifft, so einseitig von diesen Personen besetzt, dass ich mich in diesen Kreisen inzwischen leider relativ fremd fühle.
Frau Brucke, nächste Woche reisen Sie wieder nach Israel, nach Hause, wenn man so will. Als was fühlen Sie sich da? Als Touristin?
Nee, ich habe ja da meine Wohnung. Ich wohne gegenüber meiner Schwester, meine ganze Familie, Freunde, alte Schulfreunde und so weiter. Nein, natürlich nicht. Aber die Tatsache, dass ich dort geboren, aufgewachsen, zur Schule, Militärdienst und Uni besucht habe, macht mich nicht zu jemandem, der dort im wahrsten Sinne des Wortes zu Hause ist, im vollen Sinne. Aber ich sagte vorhin, in zwei Welten. Die dortige Welt ist mir, was die Gerüche, die Sprache, die Düfte, die Musik, die Nervosität, die Spannungen, die Streitigkeiten, die Mentalität, sie ist mir näher als manches Mal hier.
Der Doppelkopf mit Edna Broke geht zu Ende. Vielen Dank, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind. Am Mikrofon war Konrad Ley. Was haben Sie sich als Schlussmusik gewünscht, Frau Broke?
Ein Teil eines Stückes, was mein Vater im Besonderen, aber beide Eltern, die ja nun aus Europa kamen und stammten, sehr gern gehört haben und ich zu Hause auch oft gehört habe. Ein Teil des zweiten Satzes vom Klavierkonzert von Brahms.
Klavierkonzert Nummer 2. Wir hören den Anfang des zweiten Satzes, Allegro Appassionato. Am Klavier Elisabeth Leonskaya. Es spielt das Gewandhausorchester Leipzig unter Kurt Masur.